Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wie ich herkam im Jahr 28, da war das eine Katastrophe für mich. Ich wurde im Bäckerladen gefragt, wo bist du her? Und da habe ich gesagt, aus Hamburg. Ach so, aus dem Ausland. Man wurde abgelehnt. Ich war auch viel zu schick angezogen in der Schule. Das war alles noch so mittelalterlich in Stuttgart. Wir hatten noch Gaslampen. Ich kam mir vor, wie wenn ich 200 Jahre zurückgestuft worden wäre.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Gerade habt ihr die Malerin Gude Schaal gehört. Sie ist 1915 in Hamburg-Altona geboren und lebte bis 2011 in Reutlingen. Der Einspieler stammt aus einem Interview, das ich mit ihr Anfang Dezember 2000 zu ihrem 85. Geburtstag gemacht habe. Das ganze Interview werdet ihr nachher noch hören. Über Gude Schaal zeigt nun das Reutlinger Spendhaus noch bis zum 26. Januar 2025 eine große Retrospektive. Darüber spreche ich heute mit dem Sammlungsleiter Dr. Rainer Lawicki. Herr Lawicki, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Herr Hägele, danke schön.
Hallo. Herr Lawicki, was ist denn in dieser Ausstellung zu sehen?
In dieser Ausstellung ist auf drei Stockwerken ein Querschnitt über das Werk von Gude Schaal zu sehen. Den Anfang machen ihre frühen Arbeiten. Es sind Jugendarbeiten dabei. Eine Arbeit von 1929, die wie eine Karikatur aussieht. Und eben auch Arbeiten, die sie selber als Märchenbilder bezeichnet hat. Das sind Zeichnungen, die bei den Mitarbeiterinnen im Haus sehr, sehr gut angekommen sind. Es sind Arbeiten, auf denen man Frauen in märchenhaften Situationen wiederfindet. Es sind Entführungen dargestellt, wo Personen auf einem Vogel sitzen. Also sehr fantastische Darstellungen eigentlich. Und die bilden den Auftakt. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung auch noch Archivmaterialien aus der frühen Zeit. Und dann eben das Werk, das seit 1956 dann wieder bei Gude Schaal einsetzt, nachdem sie eben geheiratet hat und in eine Krise gefallen ist, sich mit der Malerei eigentlich wieder, so ein wenig ins Leben zurückgerufen hat.
Nun haben Sie gesagt, die Zeichnungen der frühen Jahre, wir werden das nachher im Interview auch hören. Sie beschreibt es, sie hat in Leipzig und in München studiert Malerei und hat dort sich auch zur Illustratorin ausbilden lassen. Mhm. Und sie sagte damals in dem Interview, dass sie die Bilder eigentlich sehr süßlich findet und heute eigentlich nicht mehr so dahinter stehen kann.
Ja, das kann sein, dass sie diese Haltung hat, weil die sind was ganz anderes. Das ist völlig richtig. Weil es sind frühe Arbeiten. Für mich war das auch so etwas, ich habe so auch geschrieben, es sind so jugendliche Arbeiten. Man muss sich Gude Schaal früher auch so vorstellen, das wird in ihren Tagebüchern eigentlich sichtbar und beschreibt sie auch so, dass sie eine Person ist, die sehr zurückgezogen war, die träumerisch veranlagt war. Und diese Bilder haben auch diese träumerische Wirkung.
Mhm. Nun hat sie dann später hauptsächlich in Öl gemalt, also keine Acrylbilder, sondern in Öl. Wie muss man sich denn die Persönlichkeit Gude Schaal vorstellen? Haben Sie da so ein bisschen Einblick bekommen in der Ausstellung? Sie lebt ja seit 2011 nicht mehr.
Ja, also ich lebe seit 4 Jahren in Reutlingen und ich habe Gude Schaal nie kennengelernt. Von daher kenne ich sie nur über ihr Werk und nicht nur über die Malerei und über die Zeichnung, sondern auch über ihr schriftliches Werk. Weil das Besondere ist, dass im Nachlass ihre Tagebücher und auch theoretische Schriften vorhanden sind, die eigentlich gar nicht bekannt sind. Und das war für mich schon ein Schlüssel zu Gude Schaal, weil in der Rezeption von Gude Schaal, sie beschreibt sich selber auch als Mollmensch, also als jemand, der eher so verhalten ist, etwas melancholische Darstellungen hat und ihre Malerei wird häufig auch als magischer Realismus bezeichnet. Das sind so Etiketten, die ich jetzt ein bisschen anders sehe, nachdem ich ihr Werk als Ganzes kennengelernt habe und auch die Schriften von ihr gesehen habe.
Ja, was schreibt sie denn in dem Tagebuch? Ist das eher so aufgelistet, was sie so tagsüber macht, oder sind da auch wirklich ihre intimen Gedanken drin festgehalten?
Ja, es sind tatsächlich intime Gedanken, die dort drin nachlesbar sind. Es ist vielleicht auch fraglich, ob Guleschal das gut findet, dass jetzt einzelne Personen in ihren Tagebüchern lesen konnten. Aber es gibt ein wirklich sehr umfassendes Bild. Sie beschreibt natürlich Tagesabläufe, aber es sind auch psychologische Reflexionen, kann man sagen, dabei, wo sie wirklich über ihre Emotionen spricht und auch über das sehr problematische Verhältnis zwischen ihr und ihrem Ehemann.
Den hat sie im Schloss Elmau, das ist in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, kennengelernt. Da werden wir nachher auch noch was dazu hören. Und hat dann im Zuge dieser Ehe dann auch später zumindest, sie haben, glaube ich, 1942 geheiratet, ihren Beruf als Malerin, als Künstlerin aufgegeben und hat sich der Kindererziehung und des klassischen Hausfrauendaseins gewidmet. Das haben Sie richtig, dazu irgendwie auch was gefunden im Tagebuch, wo sie schreibt, Mensch, ich würde eigentlich gerne wieder arbeiten?
Ja, unbedingt, weil das thematisiert sie eigentlich sehr häufig in den Büchern. Man muss sich das auch so vorstellen, Guleschal hat es geschafft, 1939 hat sie ihr Studium abgeschlossen, in Leipzig, wie Sie gesagt haben auch, das ist die Hochburg der Buchherstellung, auch der Illustration. Und sie hat sich auch als Illustratorin definiert. Sie hat in München angefangen, beziehungsweise sie hat in Hamburg angefangen, ist nach München gegangen und Leipzig war die Wahl, dann tatsächlich einen Broterwerb aus der Kunst zu machen. Und sie hat einen Auftrag bekommen, das war 1941, Illustrationen zu Gedichten zu machen. Sie hatte die freie Wahl, 50 zu 50 Gedichten die Illustrationen zu machen. Von diesen 50 Arbeiten ist nur noch eins erhalten, das ist in der Ausstellung zu sehen. Aber Fotografien kann ich als Archivmaterial in den Vitrinen zeigen dort.
Sie hat im Interview auch mir gesagt, als ich sie fragte, wie sie denn zur klassischen Moderne stünde, 30er Jahre, die verfemte Kunst, die Ausstellungen, entartete Kunst, die auch in München oder, glaube ich, sogar in München eröffnet wurde, die ist dann herumgewandert. Ich habe sie gefragt, ob sie die Ausstellung angeguckt hat. Da hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich sie gefragt, und wie haben Sie das gefunden, dass die ganze Moderne da als entartet abgestempelt wurde. Die Bilder wurden zum Teil ja verbrannt auch. Und da hat sie zu mir gesagt, das werden wir nachher hören, ach, da habe ich mir nichts dabei gedacht. Was haben Sie im Zuge Ihrer Ausstellung herausgefunden über die Einstellung von Guleschal zum Nationalsozialismus?
Guleschal ist im Nationalsozialismus aufgewachsen, das muss man ganz deutlich sehen. Sie war ein Verehrer von Hitler. Das sagt sie selber, hat sie auch nie verleugnet. Sie war eine Führerin im Bund Deutscher Mädels gewesen. Das war die letzten Schuljahre, die sie hatte, die letzten zwei Schuljahre, wo sie darüber eine große Bestätigung gefunden hat. Also sie ist tatsächlich in dem nationalsozialistischen Gedankengut aufgewachsen. Und sie sagt dann selber, dass sie mit Ende der Schule, mit Anfang ihres Studiums, all das, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, abgelegt hat. Das ist natürlich schwierig, weil als sie in München war, war die Ausstellung. Sie hat diese Ausstellung gesehen. Ich kann jetzt mit den Schriftstücken, die da sind, nicht nachverfolgen, ob sie das auch im Rahmen von ihrem Studium angeschaut hat oder ob sie persönlich selber dorthin gegangen ist. Ich weiß auf jeden Fall von ihren Aufzeichnungen, dass sie viele Zeit in den Pinakotheken verbracht hat. Sie ist regelmäßig dorthin gegangen, um sich die alten Meister anzuschauen. Und das ist auch der Grund, weswegen Guleschal so pointiert sagt, mit der Moderne habe ich nicht viel zu tun. Mich interessiert eher die alte Kunst. Und in ihren theoretischen Schriften wird dann auch deutlich, dass sie mit dieser Neuorientierung auch nach den 50er Jahren eine Mischung gesucht hat. Eine Mischung, wie kann ich die Moderne mit den alten Meistern verbinden? Das ist so ein Blickwinkel, der durch diese Schriften neu aufgerollt werden könnte. Aber nehmen wir jetzt einfach die Zeit. Guleschal hat die Ausstellung Entartete Kunst gesehen. Sie sagt selber, mit dem Werk von Nolde ist sie erst in den 50er Jahren in Kontakt gekommen. Jetzt muss man wissen, dass die Aussagen von Gude Schall, die sie später gemacht hat, auf ihren Tagebuchaufzeichnungen basieren. Sie hat das gelesen und 2002 lag sie eben für mehrere Jahre wegen der Osteoporose im Bett und hat nochmal ihre alten Aufzeichnungen gelesen und sie hat sie neu redigiert. Sie hat also eine Textzusammenfassung geschrieben daraus. Und das sind dann letzten Endes Texte, die aus einem anderen Blickwinkel das wieder aufgreifen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Tagebuch von ihr einen Hinweis, wo sie dezidiert zu der Ausstellung Entartete Kunst schreibt. Und ich kann das mal zitieren.
Ja, gerne.
Die Zeit und die Kunst drückt dies aus, ist krank. Das ist dieser kurze Kommentar, den sie reinschreibt. Und sie schreibt zu den Bildern von Nolde.
Die Zeit,
Die Zeit und die Kunst drückt dies aus, ist krank. Das ist ihr Eintrag zur Ausstellung Entartete Kunst. Was wir da hören, ist natürlich schon so ein ganz bestimmter Sprachtenor der Zeit. Entartete Kunst, kranke Kunst, Kunst von Schizophrenen. Das ist genau das, was die Nationalsozialisten aufgebaut haben.
Ja, das betrifft ja auch die Kultur der 20er Jahre, als diese moderne Kunst ja nach dem Ersten Weltkrieg dann aufgekommen ist. Und sie sagte mir im Interview ja auch, dass der Jazz in den 20er Jahren, den ihre Freunde und Freundinnen wohl gehört hätten, dass der für sie auch nicht in Frage gekommen wäre, weil sie hätte lieber das Altdeutsche gehabt. Ja. Also sprich, sie hat ja da quasi die ganze Kulturform inklusive Musik dann auch abgelehnt.
Ja, das hat sie. Aber wir können nochmal zurückgehen zu Nolde, weil das ist jetzt interessant, gerne. Man kann es mit Jazz verbinden. Also sie schreibt zu Nolde, dass er die Natur nicht in diesem Sinne wahrnimmt, sondern die Kunst in den Vordergrund rückt dabei. Und mit der Musik, mit der Jazz, das fand ich auch sehr, sehr interessant in ihren Ausführungen, dass sie gesagt, so dieses Moderne, sie ist in einem sehr konservativen Haushalt aufgewachsen, das lag ihr nicht. Und auch als Künstlerin lag ihr dieses Moderne in dem Sinne nicht. Und Jazz war für sie ein Ausdruck für sich gehen lassen wahrscheinlich und eine Musikform zu nehmen, die eben außerhalb von dem klassischen Kanon der bürgerlichen Gesellschaft liegt.
Nun muss man ja sagen, Emil Nolde ist ja auch ins Gerede gekommen.
Ja.
Also er war ja wohl strammer Nationalsozialist, wohl auch Antisemit. Darüber sind sich die ExpertInnen nicht so einig. Deshalb wundert mich das jetzt nicht, dass sie Emil Nolde so toll fand. Dann später.
Nicht unbedingt, weil zu der Zeit, als jetzt zum Beispiel Gude Schall sich für Nolde interessiert hat, war das in der im öffentlichen Bewusstsein nicht so bekannt. Das ist etwas der neueren Forschung, dass man wahrgenommen hat, was Nolde für einen Hintergrund hat dabei. Es gibt andere Künstler, auf die sich Gude Schall beruft,
wie Beckmann zum Beispiel.
Max Beckmann ist einer dieser Künstler, wo man ganz klar sehen kann, das ist eine Kunst, die von den Nationalsozialisten als entartet abgestempelt wurde.
Ja, der ist ja nach Amerika dann geflüchtet, kann man sagen. Ist dann kurz nach dem Krieg gestorben. Ich habe sie auch gefragt, wie sie denn zu Pablo Picasso steht, der ja wirklich eigentlich das ganze Spektrum der modernen Kunst eigentlich abgedeckt hat. Also von der totalen Abstraktion bis zum, wie man sagt, realistischen. Also die ganz frühen Bilder von Picasso sind ja sehr, sehr realistisch eigentlich gehalten. Die blaue und die rote Periode.
Impressionistisch.
Genau. Aber später war er dann, vor allem in seinen späteren Jahren, so in den 60er, frühen 70er Jahren, total abstrakt. Und da hat
wie
sie
früher
mir,
schon.
Wie früher schon. Und da hat
im Kubismus
sie mir,
fängt es an.
Genau. Und dann hat sie mir gesagt, ja, Picasso, der würde ja über allem stehen. Das sei ja ein ganz großer.
Mhm.
Also so war sie dann auch.
Ja. Und es füllen Seiten in ihrem Tagebuch Reflexionen zu Picasso und anderen Künstlern.
Wenn Sie sagen, nochmal zurück zum Tagebuch, die theoretischen, wie sagt man, Schriften oder Auszüge, was schreibt sie denn da? Also das heißt ja nicht, dass sie dann von sich aus irgendeinen Tagesablauf oder Gedanken schreibt, sondern über was schreibt sie denn da, wenn sie von Theorie sprechen?
Ja, man könnte sowas machen. Und ich blätter jetzt gerade mal im Katalog, ja, weil es liegt ein bisschen länger zurück, meine Auseinandersetzung, und es kam andere Sachen dazwischen. Aber wenn man sich die Titel von ihren Schriften, also die Schriften muss man sich so vorstellen, sind Typografien. Sie hat mit einer Schreibmaschine hat sie Texte eingeschrieben, sie hat auch handschriftliche Texte gemacht. Da heißt ein Titel zum Beispiel von 1942, Januar 1942, Abbild und Inbild, ein Gespräch über Kunst. Das ist ein Titel davon.
Mit wem hat sie das geführt? Mit sich selber?
Ja, Abbild und Inbild, ein Gespräch über Kunst. Sie macht einen Dialog mit sich selber. Und zwar macht sie einen Dialog mit sich und das fiktive Gegenüber ist eine Person, die die Fotografie favorisiert. Ah. Und da macht sie genau diesen, bringt sie eine Gegenüberstellung zwischen der Malerei, die ein Inbild wiedergibt, die eine Interpretation der Natur ist, die ein Urbild der Natur sucht, und die Fotografie, die ein Abbild ist, die ein technisches Bild wiedergibt, rein auf die Wiedergabe von etwas wo es hinausläuft. Und für sie ist ganz klar, die Malerei ist das, was das Künstlerischere ist als die Fotografie. Das andere, ein anderer Text heißt hier Kunst am Kreuzweg. Kreuzweg ist ja schon eine sehr treffende oder eine sehr aussagekräftige Bezeichnung. Gedanken einer Frau zur modernen Kunst. Da haben wir das nächste Kreuzweg, was Religion beinhaltet. Ab 1939, also mit Beginn des Krieges, findet man bei ihr in den Schriften ganz häufig die Hinwendung zur Religion. Religion, der Glaube an Gott, war für sie extrem wichtig. Und das Nächste, was für sie wichtig ist, als Frau Kunst zu machen. Sie hat dann in ihren Schriften etwas aufgebaut wie eine metaphysische weibliche Malerei. Weil sie baut den Gegensatz auf zwischen Mann und Frau. Die Frau ist das Emotionale, sie ist diejenige, die Werte erhalten möchte. Der Mann ist der Kriegerische, er will Revolution. Und genau an diesem Punkt arbeitet sie, indem sie sagt, sie macht eine weibliche Kunst. Und diese weibliche Kunst setzt sich von der männlichen ab. Und das Verständnis der modernen Kunst, die eine männlich geprägte Kunst ist, häufig, es gibt auch sehr starke weibliche Positionen der modernen, sieht sie als das, wo eigentlich das Ego des Künstlers zu sehr in den Vordergrund steht. Und für sie ist es so, dass sie sagt, eine Kunst muss eine wirkliche Basis haben. Sie muss nach einem, nehmen wir es mal philosophisch, nach einem Wesensgrund suchen.
Also sie hatte in den 30er Jahren studiert an den Akademien in Leipzig und in Hamburg und in München. Ich hatte sie gefragt in dem Interview, ich bin davon ausgegangen, dass es damals nicht so üblich war, dass Frauen studieren und dass Frauen auch Kunst studieren. Und da hat sie ganz entrüstet gesagt, na, das könnte man ja überhaupt nicht sagen, genau, und wohin ich denn denken würde. Aber ich glaube, da hat sie nicht so recht gehabt. Also ich denke schon, dass es damals eher, vor allem in dem Kunstbereich, eher selten war, dass eine Frau studieren konnte. Oder wie würden Sie das bezeichnen?
Also im Interview sagt sie das ja sehr schön, die Generation ihrer Mutter, sie hätte noch große Schwierigkeiten gehabt. Aber ich glaube, Gudeschardt hat sehr häufig oder sehr pointiert dabei an Naturwissenschaften und andere Bereiche gedacht. In der Kunst ist es schon so, dass sehr viele Frauen auch studieren konnten. Durchgesetzt haben sich die wenigsten, das ist der Kunstmarkt, auch viele der Lehrer haben die weiblichen Schülerinnen zwar wahrgenommen, aber es gibt schlimme Aussagen von einzelnen Künstlern, wie zum Beispiel Ferdinand Hodler, der die Kunst von Frauen wirklich eben auch seiner Schülerin abgelehnt hat. Aber mit der Moderne gibt es eine ganz andere Bewegung. Das ist aber genau die Zeit, die Gudeschal auch dann meint. Das ist ihre Generation. Also es ist die Generation der 20er Jahre. Da muss ich ihr Recht geben, ist die Position der weiblichen Künstler schon viel stärker. Und auch an den Akademien waren viele Frauen, die studiert haben.
Nun muss man sagen, dass Sie, Herr Lawicki, diese Ausstellung ja nicht allein gemacht haben, sondern da war die Volontärin von den städtischen Kunstsammlungen Reutlingen, Anna-Katharina Thaler, dabei. Sie kann jetzt leider heute nicht da sein, weil sie im Mutterschaftsurlaub, wie sagt man, Aufenthalt?
Ja, man kann sagen, Mutterschaftsschutz.
Mutterschaftsschutz ist. Aber wenn Sie, es ist mir ein Anliegen, wenn Sie nochmal vielleicht mal sagen, wie sie da herangegangen ist, die Anna-Katharina.
Also Anna-Katharina Thaler hat sich am intensivsten mit Gude Schaal auseinandergesetzt. Ich muss sagen, es war für mich ein Schock, als sie gesagt hat, dass sie schwanger ist und dass sie das Projekt nicht beenden kann. Und sie hat es zu einer Zeit dann unterbrechen müssen, als wir eigentlich wirklich in der Hauptphase waren. Und das Wunderbare an der Arbeit von Anna-Katharina Thaler ist, dass sie sehr systematisch vorgegangen ist. Sie hat den Nachlass gesichtet. Und
wo befand er sich?
Der Nachlass befindet sich bei Reinhold Maas in Reutlingen. Das ist die Galerie Maas, die sowohl die Gemälde als auch die Zeichnung als auch die Archivalien im Nachlass hat. Und das ist natürlich für uns eine super Situation, weil nicht weit vom Kunstmuseum entfernt hat Anna-Katharina Thaler dann mehrere Tage dort verbracht und hat systematisch geschaut, was sind für Archivmaterialien da, und hat dann Fotografien davon gemacht. Und das war für mich das größte Glück, das ich nur haben konnte, weil daraufhin konnte ich dann die Texte lesen und die nächste wichtige Quelle auch zur Auswertung der Materialien sind Transkriptionen, die Fritz Dannemann für seinen Film über Gude Schaal gemacht hat. Weil Gude Schaal zum Teil, also die frühen Tagebücher, sind mehrere Bände, das müssen Sie sich so groß vorstellen. Ich zeige es Ihnen gerade, das ist mindestens ein halber bis ein Meter, der da an Literatur, an Büchern vorhanden ist. Und ihre frühe Handschrift ist Sütterlin.
Man muss sich erstmal einlesen.
Ja, man muss sich in diese Handschrift einlesen. Sütterlin selber ist schon wirklich schwierig. Also diese Materialien hat Anna-Katharina Thaler zusammengetragen und hat auch eine erste Werkauswahl für die Ausstellung gemacht. Und es kam dann leider nicht mehr dazu, dass wir das genauer besprechen konnten mit der Werkauswahl.
Wissen Sie denn, welche Kriterien sie da angelegt hat, die Bilder auszuwählen? Weil sie konnte ja quasi aus dem Vollen schöpfen, zumindest das, was in der Galerie vorrätig war, also nicht aus dem Privatbesitz, weil das wäre wahrscheinlich ein bisschen komplizierter geworden.
Ja, das Schöne ist, es gibt ein Werkverzeichnis der Arbeiten von Gude Schaal, der Gemälde. Die Tochter von Gude Schaal hat das angelegt, das wird jetzt in der Galerie Reinhold Maas weitergeführt, und das ist eine erste sehr wichtige Quelle. Und für das Werkverzeichnis wurden die Gemälde digitalisiert, das heißt, wir hatten sehr, sehr gutes Fotomaterial, auf das man zurückgreifen konnte. Was unbekannt war, ist letzten Endes das Werk auf Papier, das wurde von Gude Schaal zeitlebens nur in wenige Arbeiten gezeigt. Und eben das Archivmaterial, das völlig unbekannt war. Und ihre Auswahl war so, wir hatten von vornherein gesagt, die Ausstellung wird eine Retrospektive. Es ging also darum, wirklich eine Werkauswahl zu machen von den frühen bis zu den späten Arbeiten. Und unbedingt Arbeiten auf Papier gehören dazu. Und natürlich auch Materialien, die die Biografie von Gude Schaal anschaulich machen. Und ich kann sagen, also von dem, was Anna-Katharina Thaler rausgesucht hat, sind mindestens 80% drin, 20% habe ich dann noch zugesteuert, weil ich die Themen ein bisschen anders gestreut habe.
Ja, das ist auch ganz normal, wenn man dann einspringen muss, dass man dann selber dann auch nochmal denkt, okay, das könnte man eigentlich noch reinmachen. Nochmal zur Biografie zurück, was mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist. Entschuldigung, sie ist, also Gude Schaal ist 1915 geboren, während des Ersten Weltkrieges, das haben wir schon gehört. Stichwort Nazizeit nochmal, da war sie 35, war sie 20.
Ja.
Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Man konnte damals mit 21 erst wählen, also nicht mit 18, soweit ich weiß. Hat Kuratorin, also die Anna-Katharina, hat die mal im Document Center, im Bundesarchiv nachgeschaut, ob sie in der Partei war, in der NSDAP. Wissen Sie da was drüber?
Nein, wissen wir jetzt nichts drüber.
Das wäre ja auch interessant zu wissen.
Ja, sie war auf jeden Fall aktiv im Bund der deutschen Mädels gewesen. Mhm. Die Familie selber hatte auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus. Es gibt diese Beschreibung auch in den Tagebüchern während des Krieges, dass der Vater dann englische Sender hört und die Familie sagt, das ist gefährlich. Da sieht man schon, also gerade mit Ausbruch des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, da gab es einen Bruch innerhalb von der Familie, was das Verhältnis zum Nationalsozialismus betrifft. Vorher war es eigentlich schon eine gewisse Konformität auch.
Nun,
nun
ist es ja so, dass sie als Frau, als Künstlerin im Vordergrund steht, jetzt in der Ausstellung, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Künstlerinnen werden erst in den letzten, sagen wir mal, seit etwa 10 Jahren wahrgenommen, dass es verstärkt Ausstellungen gibt. Welche Aufgabe sehen denn Sie als Kurator auch für die Zukunft, noch mehr sich mit Frauen, mit Künstlerinnen zu beschäftigen und die dann im Museum auch auszustellen im Rahmen einer Werkshow oder im Rahmen einer Sammelausstellung?
Ich persönlich finde das äußerst wichtig, wobei ich auch sagen muss, mit der Gegenwartskunst ist das etwas nivelliert. Also man muss wirklich sagen, es gibt sehr viele starke und bekannte weibliche künstlerische Positionen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, dass man da von einem Graben sprechen kann. Das sah allerdings in den 50er Jahren anders aus. Die Sammlung des Kunstmuseum Reutlingen ist eine städtische Sammlung, die seit den 50er Jahren angelegt wird. Und die ersten Arbeiten, die gekauft wurden, waren Arbeiten auf Papier, weil sie günstiger zu erwerben waren, von den männlichen Expressionisten. Wir haben in der Sammlung, kann man sagen, bis in die 80er Jahre fast nur männliche Positionen gesammelt. Das ist wirklich ganz eklatant auffällig und das Museum selber hat aber auch Reutlinger Künstlerin dann wiederum in Einzelausstellungen gefördert. Irene Wittmann zum Beispiel ist ein wichtiges Beispiel dafür. Und Gudrun Krüger ebenso auch eine Ehninger Künstlerin, aber durchaus in Reutlingen präsent. Ina Dinte hat die Idee zu der Ausstellung gehabt und ihr war es ganz bestimmt sehr wichtig, eine weibliche Position auch zu zeigen, um wieder auch hinzuweisen, was in Reutlingen passiert. Jetzt ist Gude Schaal eine Künstlerin, die doch relativ zurückgezogen gelebt hat. Sie hat viele Ausstellungen gehabt. Sie hat immer wieder auch größere Ausstellungen in öffentlichen Räumen in Reutlingen gehabt, aber niemals eine Ausstellung im Museum. Sie hat selber gesagt, sie würde wahnsinnig gerne mal im Spendhaus ausstellen. Das ist jetzt nach ihrem Tod erst möglich. Und so muss man es auch sehen. Also das ist schon eine Aussage. Ich bin da ein bisschen abgeschweift jetzt.
Kein Problem. Das war Dr. Rainer Lawicki, Sammlungsleiter der Städtischen Kunstsammlung in Reutlingen. Herr Lawicki, vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Campusfunkstudio hier im Brechbräu Tübingen.
Sehr gerne, Dankeschön.
Nun bringen wir gleich das Interview mit Gude Schaal, das ich mit ihr Anfang Dezember 2000 in ihrer Reutlinger Wohnung geführt habe. Das war kurz vor ihrem 85. Geburtstag. Noch vorneweg ein paar Infos dazu. Gude Schaal erwähnt darin mehrfach Schloss Elmau. Das liegt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Der Theologe und Missionar Johannes Müller hatte das Anwesen 1912 erworben und zu einer Art Kulturzentrum mit sehr konservativem Anspruch ausgebaut.
Also beschreibt Gude Schaal das.
Dort waren zum Beispiel Prinz Max von Baden und die Klaviersolisten Elli Ney und Wilhelm Kempf zu Gast. Das wird sie dann auch berichten. Und diese MusikerInnen gaben dann Kammerkonzerte mit Werken von ausschließlich deutschen Komponisten. Gude Schaal arbeitete im Zweiten Weltkrieg 1939-40 als Helferin und lernte dort ihren späteren Mann, den Reutlinger Textilfabrikanten Eugen Schaal, kennen. Der Gründer von Schloss Elmau, Johannes Müller, ist eine umstrittene Persönlichkeit. Er war Antisemit und galt als glühender Verehrer Hitlers. Seit 1933 war Müller Staatskommissar des Evangelischen Presseverbandes. Nach 1945 wurde er als Kriegsverbrecher verurteilt. Er starb 1949 in Elmau. Die US-Armee hatten sein Schloss nach dem Krieg beschlagnahmt und Müllers Erben bekamen ihren Anteil dann aber 1951 zurück. Hier also das Interview mit der Reutlinger Künstlerin Gude Schaal vom Dezember 2000.
Ja, Frau Schaal, wir wollen
so ein bisschen heute über Ihre Kunst reden. Wir wollen aber auch über Ihr Leben reden, über Ihre Biografie. Wenn Sie mir erzählen könnten, wo Sie aufgewachsen sind, wo Sie geboren sind.
Ja, gerne. Ich bin Hamburgerin. Ich bin in Hamburg-Altona geboren, im Ersten Weltkrieg, 1915. Mein Vater war zwar Schwabe, aber ich habe bis zum 12. Lebensjahr in Hamburg gewohnt und fühle mich heute noch als Hamburgerin, obgleich ich schon über 50 Jahre in Reutlingen lebe.
Wie fühlen Sie sich denn hier?
Viel besser als in meiner Jugend in Stuttgart. Ich bin viel lieber in Reutlingen. Und die letzten Jahre, vor allem seit ich jetzt alleine bin, mein Mann ist ja 95 gestorben, habe ich so viel Zuspruch und liebe Menschen um mich herum. Es wäre gemein, wenn ich mich nicht gut fühlen würde.
Und was unterscheidet jetzt die Schwaben von den Norddeutschen Ihrer Meinung nach?
Das kann ich heute nicht sagen, weil ja die Mischung überall jetzt so groß ist. Es gibt viele Leute, die gar keine Schwaben sind hier. Wie ich herkam im Jahr 28, da war das eine Katastrophe für mich. Ich wurde im Bäckerladen gefragt, wo bist du her? Und da habe ich gesagt, aus Hamburg. Ach so, aus dem Ausland. Man wurde abgelehnt. Ich war auch viel zu schick angezogen in der Schule. Das war alles noch so mittelalterlich in Stuttgart. Wir hatten noch Gaslampen. Ich kam mir vor, wie wenn ich 200 Jahre zurückgestuft worden wäre.
Aber Sie mussten sich ja dann irgendwie assimilieren dann.
Aber die Zeit in der Schulzeit in Stuttgart war keine schöne Zeit für mich. Ich war auch eine sehr schlechte Schülerin. Und ich bin dann erst aufgeblüht wie nach dem Abitur, wie ich dann Kunst studieren konnte.
Wie kam denn Ihr Vater damals nach Hamburg?
Meine Eltern haben sich bei Johannes Müller kennengelernt. Das ist der Mensch von Schloss Elmau. Der war damals in Schloss Meinberg, mitten in Deutschland. Mein Vater kam als wahrscheinlich Rekonvaleszent hin, denn er war im Ersten Weltkrieg verwundet worden. Und meine Mutter war Lazaretthelferin in diesem Schloss. Und da haben die sich kennengelernt und eben eine Hamburger Arzttochter und ein schwäbischer Lehrersohn passten überhaupt nicht zusammen, aber es war ein sehr interessantes Elternpaar. Wir waren dann vier Kinder und das war alles sehr interessant.
Sie haben also vier Geschwister. Wann sind die geboren? Sind die älter oder jünger?
Ich bin die Älteste, aber gleich bald nach mir, in 2 Jahren, kamen 2 Brüder. Die sind aber beide durch den Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Und heute lebt nur noch eine sehr viel jüngere Schwester, 8 Jahre jünger als ich, die lebt noch im Allgäu.
Sie sind also 1915 geboren. Sie wuchsen dann so in die 20er Jahre hinein. Wie muss man sich denn das heute vorstellen? Wie war das damals in Hamburg?
Ja, da habe ich mir viel Gedanken drum gemacht. Der ganze Zeitgeist nach dem Ersten Weltkrieg war dem heutigen sehr ähnlich.
Inwiefern?
Es war damals schon, wahrscheinlich sogar schon vor dem Ersten Weltkrieg, Jazz und Step und verrückte Musik und ein wildes Leben, vor allem in den Großstädten natürlich. Und meine Eltern fanden das gar nicht schön, die waren noch treudeutsch. Und insofern hat Hitler dann ein leichtes Spiel gehabt, indem er die Geschichte nochmal zurückgedreht hat.
Und wie haben Sie das gefunden als junges Mädel, als Teenager damals?
Unpassend. Zu mir überhaupt nicht passend. Ich wollte ja von Anfang an Malerin werden und hatte für dieses ein bisschen Verrückte überhaupt keinen Sinn. Brauchte es auch nicht, denn ich war ja in sehr konservativen Schulen, in Hamburg im Lyzeum, in Stuttgart im Mädchengymnasium. Da spielte das keine Rolle.
Wie ging das dann weiter? Sie sagten, Sie wollten von Anfang an Malerin werden. Wie kamen Sie denn da drauf?
Als Kind schon vor der Schule soll ich unter meine Schmierereien geschrieben haben, Malerin. Es war einfach mir angeboren, die Lust dazu. Und meine Mutter schrieb Romane. Eine Zeit lang dachte ich, ach ja, schreib du mal auch was. Aber ich habe dann immer so viel Farben geschildert, dass ich merkte, ich muss eigentlich lieber malen.
Und wie wurden Sie dann ausgebildet?
Meine Eltern waren Gott sei Dank so großzügig, mir zu erlauben, nach dem Abitur gleich auf die Kunsthochschulen zu gehen. Und da habe ich auch meine Nazi-Zeit dann abgelegt. Ich war nämlich am Schluss der soll ich das erzählen?
Ja, gerne.
Am Schluss der Schulzeit, vor dem Abitur, 2 Jahre eine sehr schlechte Schülerin und hatte große Erfolge im BDM. da war ich Führerin und habe 2 Jahre begeistert BDM-Arbeit gemacht. Aber kaum war die Schule zu Ende und ich ging dann auf die Kunsthochschule zunächst in Hamburg, da spielte das Dritte Reich keine Rolle mehr.
Was hat man denn dort auf der Kunsthochschule gelernt?
Das war furchtbar langweilig. Wir haben Zeichnen abzeichnen müssen. Und ich bin die meiste Zeit mit dem Fahrrad ganz allein durch Schleswig-Holstein gefahren, weil mir die Akademie zu langweilig war.
Nun war ja das die Zeit, wenn Sie 1915 geboren sind, dann muss es so Mitte der 30er Jahre gewesen sein. Das war ja die Zeit, wo die progressiven Künstler aus Deutschland verbannt wurden. Haben Sie das mitgekriegt?
Nein, meine Lehrer waren noch konservativ. Und das Höchste, was ich an moderner Kunst kennenlernte, war Cézanne. Den fand ich schrecklich.
Warum?
Er war mir zu fremd. Ich war dann später in München nach Hamburg auf der Akademie. Und da war meine ganze Wonne, jedes Wochenende auf den Pinakotheken zu sein. Und die alte Kunst in mich aufzunehmen. Und ich hatte für die moderne Kunst bis Mitte dieses vorigen Jahrhunderts überhaupt noch keinen Sinn.
Nun gab es ja auch ganz bekannte deutsche Künstler, die der Moderne angehören. Ich denke zum Beispiel an Kirchner oder auch an Otto Dix oder andere. Hat man die in den 30er Jahren überhaupt nicht gekannt?
Ich habe sie nicht gekannt. Ich habe auch nichts von ihnen gehört. Es war ja die Nazi-Zeit und die waren verfemt. Und wir waren ja dadurch so unwissend in allem, was uns heute keiner mehr glaubt, dass alles gleichgeschaltet war. Es gab ja nur eine Art von Presse. Und da wurden die nicht erwähnt.
Nun gab es ja auch diese Ausstellungen zur entarteten Kunst, die ja sehr viele Menschen angezogen hat. Unter anderem deshalb, weil man da nochmal die Moderne sehen konnte. Ja. Haben Sie die Ausstellung in München damals auch angeguckt?
Ja, die habe ich gesehen, denn ich studierte in der Zeit auf der Akademie. Aber das hat mich nicht berührt. Ein paar Bilder haben mir gefallen und viele nicht. Ich hatte noch keinen Sinn für die Moderne.
Und was haben Sie denn gedacht, als Sie sahen, dass diese ganzen Künstler nicht mehr sein durften? Was haben Sie da empfunden?
Nichts, das weiß ich gar nicht mehr. Erinnere ich nicht. Da wurde bei uns nicht drüber gesprochen. Merkwürdig, nicht?
Sind Sie da mit Kollegen in die Ausstellung gegangen, mit Kommilitonen oder
Nein,
wie war das?
Ich habe immer alles alleine gemacht. Ich bin so ein Mensch, der kann nur gucken, wenn er alleine ist. Aber wir haben natürlich in der Akademie drüber gesprochen. Und ich weiß noch, dass sie immer über mich lachten, weil ich Cézanne so abgelehnt habe. Das ist aber das Einzige, was ich erinnere.
Wie ist es denn weitergegangen? Dann kam ja dann der Krieg. Können Sie da noch was dazu erzählen?
Ja, also ich habe dann anschließend nach München, habe ich noch Leipzig die Akademie besucht, weil ich eigentlich Illustratorin werden wollte. Und Leipzig war ja die Buchstadt. Und da habe ich auch viel gelernt. Der Professor Thiemann war ein ausgezeichneter Lehrer. Bin dann Meisterschülerin geworden und habe auch noch bei Rudolf Behmann Schriftschreiben gelernt, war also eigentlich vorbereitet auf einen Illustratorinnenberuf. In den Jahren 40, 42 habe ich dann für einen Verlag illustriert. Aber ganz zarte Märchenbilder und Gedichte illustriert und so überhaupt nicht modern.
Was hat man da in Leipzig oder was haben Sie da gelernt konkret? Wie sah diese Ausbildung aus?
Ja, ich hatte ein Atelier für mich alleine und der Professor kam nicht nur einmal die Woche wie in München, sondern jeden Tag und hat mir sehr gute Kritik gegeben. Ich habe damals schon illustriert. Die Bilder sind leider alle im Krieg dann in Leipzig verbrannt. Ich habe also nur noch Fotos davon, aber das sind ganz rührende Jugendzeichnungen oder Aquarelle.
Nun nochmal ein bisschen weitergehend. Es war ja damals noch nicht selbstverständlich, dass eine Frau an die Universität ging, beziehungsweise auf die Kunstakademie ging zum Studieren. Wie haben Sie das damals empfunden?
Das ist ein Vorurteil von heute. Das war damals selbstverständlich. Also so uralt sind wir nun auch wieder nicht. Meine guten Freundinnen aus der Schule, die sind Ärztinnen und Lehrerinnen und alles geworden. Ich habe ja eine sehr gute Schule in Stuttgart besucht, humanistisches Gymnasium, und wir konnten alles studieren. Das war selbstverständlich. Also ich bitte Sie.
Sie haben jetzt Stuttgart erwähnt. Wie war das denn? Wann kamen Sie denn nach Stuttgart?
1928 und war aber nur 7 Jahre da in der Schule und bin sofort nach dem Abitur wieder nach Norden gegangen, in meine Heimat.
Also nach Hamburg.
Ja, übrigens darf ich das noch sagen, dieses Vorurteil in Bezug auf studierende Frauen, das war zur Zeit meiner Mutter. Da war das noch so, aber zu unserer Zeit schon nicht mehr.
Sind Sie allein nach Hamburg gegangen?
Ja, ich habe dann bei meiner Großmutter gewohnt, die hat mich versorgt. Und wie gesagt, hauptsächlich habe ich Radtouren durch Schleswig-Holstein und die Nordsee gemacht. Das war meine schönste Zeit.
Wann sind Sie dann ganz zurückgekommen ins Schwabenland?
Erst durch die Heirat. 1942 habe ich geheiratet hier nach Reutlingen und habe dann ja auch Kinder bekommen. 2 erst, nachher noch ein drittes, das hat aber nicht überlebt. Und da habe ich auch überhaupt nichts mehr Zeit gehabt für Kunst. Habe 15 Jahre eigentlich nichts gemacht.
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Auch wieder durch Johannes Müller, verrückterweise. Und ich wollte ja absolut keinen Schwaben heiraten, aber wo die Liebe hinfällt, in Schloss Elmau.
Was haben Sie da gemacht?
Da habe ich Helferin gemacht. Das war dann schon Kriegsbeginn. Und ich wollte eigentlich in den Arbeitsdienst und die haben mich wegen irgendeiner Kleinigkeit nicht genommen. Und dann haben meine Eltern gesagt, dann geh mal ein bisschen in die höheren Berge und erhol dich da. Und dann bin ich Helferin in Elmau gewesen.
Und wie war das dann, als Sie einen Mann kennengelernt haben?
Was heißt, wie war das? Der kam da als Gast hin und dann haben wir die Tanzabende mitgemacht und sind wandern gegangen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Und was war das für ein Schloss, wenn Sie das nochmal beschreiben? War das irgendwie so eine Art Lazarett oder war das eher so ein Sanatorium?
Das ist heute noch ein ganz wichtiger Punkt. Da treffen sich Politiker, Künstler. Es ist jeden Abend ein Konzert. Also Elli Ney war damals da und der Wilhelm Kempf. Und jetzt ist noch hauptsächlich der Loriot dort und der Herr Rau, der Bundespräsident. Das ist ein Treffpunkt für interessierte Menschen.
Und die haben Sie damals schon getroffen dort?
Ja, ja. Ja, diese ersten, die ich zuerst sagte, Elli Ney und Wilhelm Kempf.
Und erzählen Sie mal, wie war die Stimmung da so?
Ja, die war, der Herr Johannes Müller war ja ein Religionsphilosoph und hat uns allen sonntags immer Vorträge gehalten. Und er hat eigentlich die Hitlerzeit zunächst bejaht und war gar nicht dafür, dass seine 11 Kinder heimlich Jazz gehört haben und getanzt haben auf diese verrückte Weise. Denn seine Tanzabende waren sehr treu deutsch, muss man sagen. Sind sie, glaube ich, heute noch. Aber es ist ein intellektueller Mittelpunkt in Deutschland, ist noch immer. Sonst würde ja auch Loriot da nicht hingehen und der Graf Dürkheim und lauter solche Leute.
Und wie war das damals? Also Sie hatten ein paar Namen erwähnt. Können Sie die noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, was die da gemacht haben oder wie die Diskussionen dort stattfanden?
Ja, es wurde eigentlich sehr, sehr viel Kultur geboten. Wie gesagt, jeden Abend Konzert. Das Wendling-Quartett, all diese, die gehen noch heute, die großen Quartette gehen da noch hin.
Sie sind dann 1942 ganz nach Reutlingen gekommen.
Ja, jawohl. Und bin hier nur weggekommen, wie die Angriffe 1945 hier anfingen. Da hat mein Mann mich und das kleine Kind mit meinen Eltern ins Allgäu gefahren. Und da haben wir dann einige Monate, gerade das Ende des Krieges im Allgäu erlebt.
Sie sagten, dass Sie in der Zeit in der Ehe am Anfang relativ wenig oder gar nicht mehr arbeiten konnten. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Nicht gut. Ich bin nach 14 Jahren vollkommen zusammengebrochen. Ich hatte eine sehr liebe Schwiegermutter, die sagte aber zu mir so, Gude, nun mach mal nicht mehr Kunst, sondern werd mal eine gute schwäbische Hausfrau. Und diesen Ehrgeiz hatte ich dann. Und daran bin ich zugrunde gegangen. Es ging einfach nicht. Und die Ärzte haben mich dann wieder aufgebaut, indem sie gesagt haben, da muss wieder Kunst gemacht werden. Und so habe ich eigentlich vom Sofa aus oder vom Bett aus angefangen, erst Aquarelle zu machen und Zeichnungen. Und dann ab 1960, das war also im Jahr 56, dieser Zusammenklapp. Von 60 an habe ich dann nur noch Ölbilder gemacht.
Warum ging denn das nicht? Also Sie haben natürlich Kinder gehabt, aber es wäre doch ein gewisser Spielraum noch geblieben, vor allem als die Kinder dann ein bisschen älter waren, dass sie auch nebenher Kunst machen. Warum hat es nicht geklappt?
Das ging nicht. Das ist zu viel verlangt. Nun müssen Sie denken, wir waren ja alle durch den Krieg auch sehr geschwächt. Und ich habe die Kinder mühsam gekriegt. Ich möchte das nicht im Einzelnen erzählen. War einfach schwach und habe dann das nicht mehr durchgehalten. Außerdem ist natürlich für eine Künstlerin hier Reutlingen ein Fabrikantenhaushalt so ungefähr das Gegenstück. Das muss ich ja alles erstmal lernen und verkraften. Und mein Mann war dann sehr einfühlsam, hat mich unterstützt, wie ich dann anfing zu malen, obgleich es für ihn nicht einfach war. Zeitenweise war ich so schwach, dass er die ersten Ausstellungen organisiert hat. Das werde ich ihm nie vergessen.
Sie kamen ja dann nach dem Krieg, wie Sie vorhin auch kurz erwähnt hatten, in Kontakt, beziehungsweise Sie haben nach dem Krieg die moderne Malerei erst richtig kennengelernt. Ja. Was war das für ein Gefühl?
Das war sehr merkwürdig. Während ich noch schwer krank im Bett lag, hat mir auf einmal eine von unseren Gehilfinnen ein kleines Büchlein von Nolde gebracht, mit Nolde-Bildern. Und da gingen mir die Augen auf. Ganz plötzlich, das war wie wenn ein Blinder wieder sehen kann. Und von dem Moment an hat mich die Moderne interessiert. Ich bin dann immer weiter in all diese Blaue Reiter und diese ganzen Modernen, die ganz Moderne nicht. Also für Tachismus und Popart und so habe ich nie ein Organ entwickelt. Dazu bin ich zu weit zurück. Aber die 20er Jahre, der magische Realismus und diese Dinge, die haben mich kolossal interessiert. Und am allermeisten Beckmann. Von Beckmann bin ich heute noch nicht beeinflusst, kann man nicht sagen, weil so einen großen Mann kann man nicht imitieren. Aber seine ganze Weltanschauung, die Art, wie er malte und wie er dachte, das liegt mir sehr.
Können Sie das nochmal konkret machen, inwiefern Beckmann einen gewissen Einfluss auch auf Ihr Werk ausgeübt hat?
Ja, ich nehme fast an, also wenn ich nochmal von Cézanne reden darf, der soll ja, um ein Porträt zu machen, die Menschen bis zu 100 Stunden vor sich sitzen gehabt haben. Dass dieses Abmalen, das lag mir gar nicht. Ich muss alles frei aus mir rausholen. Wenn ich Sie jetzt malen wollte, das genügt mir, dass ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde gegenüber gesessen habe. Und Beckmann ist meinem Gefühl nach auch einer, der alles aus sich innen rausholt, der kein Porträt macht und braucht das, den vor sich sitzen haben. Oder gar eine Landschaft draußen. Das brauchen wir alles gar nicht. Also irgendwie liegt mir seine ganze Weltanschauung auch sehr.
Sie sagten, dass Sie hauptsächlich Ölbilder gemacht haben oder immer noch machen. Zeichnen Sie auch?
Ich habe natürlich kleine Zeichnungen gemacht als Skizzen, aber zum richtigen Zeichnen habe ich keine Lust mehr. Es ist mir zu langweilig. Ich muss mit der Farbe rumschmieren, will ich lieber nicht sagen, aber ich muss im Öl wursteln. Die Farbe ist meine ganze Wonne. Und ich habe zwischendurch, wenn mir mal nichts eingefallen ist, ehrlich gesagt, dann habe ich mal Collagen gemacht oder Monotypien, da kann man ja auch ganz schön schmieren. Aber das sind nur Aushilfen und Zufallskunst, nenne ich das. Das ist nichts Ernstes. Ernst nehme ich nur meine Ölbilder. Und die kommen immer noch. Abwechselnd mal Figuren, mal ein Porträt, mal freie Menschen, mal Landschaften, jetzt auch mehr Stillleben. Es geht alles natürlich viel langsamer, wenn man so uralt ist, aber es geht noch.
Wie finden Sie Ihre Motive?
Ja, aus von innen. Es ist ja hauptsächlich meine Nordsee, die ich mir immer wieder male, nicht? Das merken ja alle, die sie angucken. Wenn man aus der Heimat vertrieben ist, dann malt man sich die Heimat.
Sie haben aber auch sehr viele Porträts gemacht. Hier sehen wir auch einige vor uns. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Wichtige an einem Porträt?
An einem Porträt das Wichtigste, dass der innere Mensch rauskommt. Die Porträts, die ich gemacht habe, gefallen den Leuten oft nicht. Zumal vor allem den Männern gefallen die Frauen nicht, weil sie nicht so süß und so hübsch sind. Aber ich will eben ihren inneren Wesenskern gerne ausdrücken.
Und gibt es bestimmte Menschen, die Sie gerne porträtieren?
Ja, wenn ich jemand gegenüber sitze, weiß ich sofort, der ja oder der nein.
Und warum?
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das interessiert mich eben vielleicht ja oder nein.
Und wie ist es dann, Sie haben auch sehr häufig Hintergründe bei Ihren Porträts oder verwenden, sind sehr wichtig, diese Hintergründe. Wie passt es dann zusammen?
Ich kann Ihnen das ganz schwer sagen. Das entscheidet sich von Fall zu Fall. Mal denke ich mich in den Menschen rein und gebe einen Hintergrund, der ihm irgendwas zu ihm sagt. Und mal mache ich es nur rein künstlerisch, den Farben und den Formen nach. Das ist nicht festzulegen. Vor allem, ich bin ja gar kein Denker. Ich bin ja überhaupt kein abstrakter Mensch. Das kommt alles so von selber und geht auch sehr schnell. Ich mal schnell und hinterher wird kaum was noch wieder repariert.
Wie kommen Sie auf Ihre Formate? Die sind ja alle ganz unterschiedlich, die Bilder.
Ja, wenn ich das wüsste. Anfangs hätte ich mich auf ein paar Formate festlegen sollen. Dann hätte ich nicht so viel Ärger mit den Rahmen. Aber jetzt, was Sie hier sehen, ist großenteils Altes übermaltes. Und da waren alle Formate eben da. Ich darf es jetzt nicht mehr, ich darf nicht mehr übermalen, aber früher habe ich das gern gemacht. Es ist so schön, wenn schon eine Struktur drauf ist und auch Farben. Ich habe die gar nicht weggemacht, habe da einfach neu reingemalt.
Wenn wir da kurz verweilen könnten bei dem Thema Übermalen, warum übermalen Sie, gefällt Ihnen dann das Alte nicht mehr? Oder?
Ja, natürlich, das mache ich nur, wenn ich es nicht mehr sehen mache. Wenn es überlebt ist oder es nicht gut finde. Sonst würde ich es nicht zerstören. Manche bereue ich natürlich auch.
Sie arbeiten ja hauptsächlich auf Hartkarton. Warum? Hartfaser. Warum haben Sie nie sich an einer Leinwand versucht?
Ich habe mehrere Leinwände bemalt. Das vibriert mir zu sehr. Ich brauche was Festes. Ich habe ja anfangs, wie ich noch unsicher war, fast nur gespachtelt. Und wenn ein Spachtel auf einer Leinwand, das ist ja eine Katastrophe. Und so bin ich immer mehr in die Hartfaserplatten gekommen und mir ist das Feste lieb. Ich mag nicht, wenn das so nachgibt.
Sie malen ja in Öl und nicht in Acryl. Mhm. Wie ist denn da der Unterschied für Sie?
Ich weiß es gar nicht, weil ich Acryl noch nie versucht habe. Das ist ja eine Wasserfarbe und soll sehr schnell trocknen. Ich brauche einfach, wie ich vorhin schon sagte, dieses Ölige, dieses Fettige. Und das ist auch was Warmes. Acryl kommt mir so kalt vor.
Sie können ja jetzt mittlerweile auf ein über 60-jähriges Schaffen zurückblicken. Was hat sich denn jetzt für Sie im Alter verändert?
Nicht viel. Ich finde, ich bin immer noch in der gleichen Welt. Vielleicht kann ich meistens manches besser, aber das ist nicht mal sicher. Ich sehe oft jetzt alte Bilder, die ich sehr gut finde.
Und lernen Sie immer noch dazu?
Nö, eigentlich nicht. Ich mal halt.
Wenn man noch eine letzte Frage vielleicht stellen darf. Sie haben das vorher auch angesprochen, die moderne Kunst, die neuen Wilden, das liegt ja auch schon wieder ein paar Jährchen zurück. Was gefällt Ihnen an der modernen Kunst, also an der ganz modernen Kunst und was gefällt Ihnen nicht so?
Ach, das ist ein weites Feld. Darüber habe ich natürlich schon viel nachgedacht und auch mit meinen Kollegen gesprochen. Da weiß ich nicht, wie ich mich da so kurz äußern soll.
Ja, versuchen Sie es vielleicht.
Vieles, was heute gemacht wird, es wird ja viel zu viel gemalt, weil es so einfach ist. So hat schon Karl Hofer gesagt, abstrakt male ich nicht, das ist mir zu einfach. Gut, das mag für manche sehr große nicht gelten, aber für viele gilt es. Und das ist für uns dann Schmierage. Schmiererei, Farbschmiererei. Und genauso ist es bei den Zeichnungen, bei den grafischen Arbeiten. Das sind Kritzeleien oft. Wenn nur ein Strich da ist, der in der Mitte ein bisschen dicker wird und sonst nichts, das sagt mir zu wenig. Meine Bilder werden sicher von vielen Modernen abgelehnt, weil sie zu viel Aussage haben. schon in der Akademie hieß es, wir dürfen nicht, also wir dürfen nicht zu viel erzählen, wir dürfen nicht keine Geschichten erzählen. Ich will das aber gerade. Ich will dem heutigen Menschen, der so abstrakt lebt und so wenig über sich weiß, weil er so nach außen lebt, dem will ich ja gerade was sagen, Aussage zeigen. Und ich habe auch immer wieder die Freude, dass sogar junge Menschen Interesse dafür haben.
Wir können noch ein paar Namen nennen. Also es gibt auch moderne Künstler, die längst tot sind. Was halten Sie von Andy Warhol zum Beispiel?
Gar nichts, weil ich ihn nicht kenne und nicht verstehe. Sagt mir nichts. Also sagen tut mir was zum Beispiel Bacon. Natürlich. Oder ja, wie Sie vorhin sagten, Dix und die alle natürlich. Aber jetzt von den Neuen?
Was halten Sie von Beuys?
Überhaupt nichts. Ich kenne jemanden, der ihn persönlich kannte und war entsetzt von ihm. Schlimm, nicht, wenn ich das so sage. Aber
nee, das können Sie ruhig sagen, das ist ja ganz offen.
Ja, also Beuys hat ja diesen großartigen Satz geprägt, jeder Mensch ist ein Künstler. Ist ja der reine Quatsch natürlich. Jeder Mensch hat einen schöpferischen Drang in sich. Auch jeder Handwerker und die einfachsten Leute haben diesen Drang, wenn sie es nur in ihrem Garten oder wo auch immer ausleben. Aber ein Künstler zu sein, ist mehr.
Wie würden Sie, wenn Sie das jetzt ansprechen, einen Künstler charakterisieren, einen richtigen Künstler?
Ach, muss ich das sagen? Das ist eine innere Welt, die man da hat und die man rauslassen muss, von der man nicht lassen kann. Das ist ein Zwang und der Anfang eines Bildes ist sowieso eine Qual, bis man drin ist. Ist nicht so einfach.
Kommen wir vielleicht noch zu einem ganz berühmten Künstler des vergangenen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, Pablo Picasso, der ja auch sehr, sehr unterschiedlich gemalt hat, der auch sehr üppig gemalt hat zum Teil, aber auch sehr verhalten, wie Sie sagten, sehr kritzelig gemalt hat. Ja. Was halten Sie von ihm?
Also Picasso ist für mich schon ein ganz großer. Aber kein Klassiker von früher mehr. Ich komme ja immer noch von den ganz großen alten Malern her. Von Rembrandt und von Dürer und von diesen. Das hat mir in meiner Jugend so viel Eindruck gemacht, das werde ich nicht los. Und da ist mir Picasso ein Spaßmacher dagegen, der das ein bisschen verhohnepiepelt. Er kann so viel wie die Alten, aber die Welt ist eben auch anders. Er kann nicht mehr so ernsthaft sein. In vielem ist er ja auch mehr ein Grafiker gewesen. Es ist sehr viel Grafisches in seiner Malerei. Aber ein Hochbegabter ist er natürlich und man kann von ihm lernen, ganz klar.
Was würden Sie jetzt heutigen jungen Künstlern hier in Reutlingen oder sonst wo sagen, was sie am besten mit ihrer Kunst machen sollen?
Zuallererst sollen sie auf eine Akademie gehen, wo noch gelernt wird, wie man malt. Die heutigen Akademien sind viel zu rasch in der Schmirage drin, wie ich das nenne. Die Lehrer können schon nicht mehr richtig zeichnen und bringen es auch ihren Schülern nicht mehr bei. Wir haben noch müssen Tage, wochenlang nur Kopf und Akt zeichnen. Das gibt eine Grundlage. Ich würde das unbedingt, ich weiß nicht, ob es noch solche Akademien überhaupt gibt. Morgens Akt, nachmittags Kopf, abends wieder Akt. Dann lernt man was. Und dann warten, bis man was kann, nicht gleich ausstellen und überall hinhängen.
Sie sind ja jetzt, werden jetzt 85. Wie ist es denn als Künstler? Hat man da nie das Bedürfnis, in Ruhestand zu gehen?
Nein, gewiss nicht. Solange man kann, arbeitet man. Es geht langsamer, man muss mehr Pausen machen. Aber damit aufhören, nein. Erst wenn ich mal im Geiste nicht mehr so richtig da bin, was ich noch nicht annehme, dann muss ich wohl aufhören.
Und wie ist es jetzt heute, wenn Sie an Hamburg, an Altona denken, was fühlen Sie dann?
Heimweh und Malerei. Ich male mir das, was ich nicht habe.
Würden Sie da gerne nochmal hinfahren?
Ja, natürlich, aber es geht nicht mehr. Ich muss zufrieden sein und ich bin auch jetzt hier wirklich zufrieden, dankbar und zufrieden.
Das war das Interview mit Gude Schaal aus dem Jahr 2000. Gude Schaal ist 2011 mit 96 Jahren gestorben. Das Reutlinger Spendhaus zeigt derzeit eine Retrospektive ihres Werks. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Januar 2025 zu sehen. Der Ausstellungskatalog hat 112 Seiten und ist im Wienand Verlag erschienen. Im Museum kostet er 18 Euro. Erwähnen möchte ich auch den sehenswerten Dokumentarfilm über Gude Schaal von Fritz Dannemann. Seine Premiere hatte der Streifen am 1. September 2024 im Reutlinger Kino Camino. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Campusfunk-Mikro-Europa-Sendung hier auf der Wüstenwelle angelangt. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Situation.